Ich lese uns den Text aus 2. Chronik 36, die Verse 22 und 23, also den Schluss des 2. Chronikbuchs. Aber im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, erweckte der Herr, damit erfüllt würde das Wort des Herrn durch den Mund Jeremias, den Geist des Kyros, des Königs von Persien, dass er in seinem ganzen Königreich mündlich und auch schriftlich verkünden ließ. So spricht Kyros, der König von Persien. Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Königreiche der Erde gegeben und hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen zu Jerusalem in Juda. Wer nun unter euch von seinem Volk ist, mit dem sei der Herr sein Gott, und er ziehe hinauf. Wir möchten beten. Herr Vater im Himmel, wir wollen dir danken, dass wir sehen dürfen, dass du der Herr der Geschichte bist. Du hast damals Geschichte geschrieben mit deinem Volk und du machst es heute noch. Ja, und wir wissen, dass dein Sohn wiederkommen wird, darauf warten wir. Und jetzt bitten wir dich um deinen Segen für diesen Abend, für unsere Gemeinschaft, für dein Wort. Ja, und komm bald. Amen.
Nach den Sommerferien wollen wir miteinander in den Bibelstunden, die ich zu verantworten habe, unter anderem in großen Schritten durch das 1. Chronikbuch hindurch marschieren. Und ich dachte, es könnte klug sein, dass wir vor den Sommerferien oder in den Sommerferien, je nachdem, wie Sie das empfinden, eine gewisse Grundlegung hinkriegen, damit wir mit einer guten Ausgangsposition in dieses 1. Chronikbuch hineinstarten. Und dazu haben wir heute Abend, diesen Abend, an dem wir miteinander ein wenig zurücktreten von einem ganz konkreten Text, mal abgesehen von den zwei Versen, die wir gehört haben, um einmal das Ganze uns anzuschauen, nämlich das 1. und 2. Chronikbuch, uns ein Grundverständnis anzuarbeiten, anzueignen, mit dem wir dann auch in den kommenden Wochen und Monaten da gut durchmarschieren können. Wenn wir an das 1. und 2. Chronikbuch in der Bibel herantreten, dann gilt nämlich zuallererst, dass diese beiden Bücher in der Bibel jetzt nicht gerade zu den meistgelesenen gehören. Wir sind ja sowieso im Alten Testament etwas schwächer aufgestellt als im Neuen Testament, das ist auch nachvollziehbar und erklärlich. Aber wenn wir innerhalb des Alten Testaments unterwegs sind, dann kommen wir nicht so häufig unbedingt am 1. und 2. Chronikbuch intensiv vorbei. Sondern die bleiben immer so ein bisschen stiefmütterlich links liegen, die werden nicht in einen besonderen Fokus gestellt. Woran das liegt? Nun, das hat verschiedene Gründe. Einmal haben wir es oftmals gar nicht so sehr mit Geschichte und wir haben den Eindruck, Chronik, das ist halt Geschichte und da gibt es irgendwelche Könige und da haben wir schon 3 bis 4 Mal einen Namen gehört, da muss ich mich jetzt nicht mehr weiter beschäftigen. Das mag natürlich sein. Dann natürlich haben wir beim 1. und 2. Chronikbuch noch ein ganz besonderes Problem und das liegt nämlich daran, wie dieses 1. Chronikbuch anfängt. Wir haben heute Abend ja den Schluss vom 2. Chronikbuch lesen lassen, das ist schon mal das eine, aber wenn wir denn das erste Wort im 1. Chronikbuch lesen, dann ahnen wir ein ganz klein wenig, was da kommt und was auch viele von uns wissen, was da kommt. Das erste Wort im 1. Chronikbuch heißt nämlich Adam. Oh, dann denken wir, da sind wir aber geschichtlich jetzt ganz, ganz weit nach vorne gerutscht. Das überrascht uns jetzt. Wir dachten, wir wären im Chronikbuch schon viel weiter. Und der Chronist fängt nochmal ganz, ganz, ganz von vorne an. Und seine Art der Darstellung der Geschichte ist für uns aus heidenchristlichen Horizont kommend sehr gewöhnungsbedürftig. Er braucht nämlich, um die Geschichte Gottes darzustellen, Namen. Und diese Namen erfüllen das 1. Chronikbuch in Kapitel 1, Kapitel 2, Kapitel 3 und Kapitel 4, Kapitel 5 und Kapitel 6 und Kapitel 7 und Kapitel 8. Und dann kommen wir ganz langsam über die Einwohner Jerusalems zur Sippe Sauls. Und dann sind wir tatsächlich in Kapitel 10 in unserem Verständnis im Text tatsächlich angekommen. Das ist der zweite Grund, warum wir es mit dem 1. und 2. Chronikbuch nicht haben. Und der dritte Grund, abgesehen von historischem Desinteresse und mühsamem Angang im 1. Chronikbuch mit Hunderten von Namen, der dritte Grund ist, dass wir denken, wir haben ja eigentlich alles schon. Denn mit dem 1. und 2. Chronikbuch fühlen wir uns ein ganz klein wenig in einer biblischen Wiederholungsschleife. Denn wir haben ja nicht nur das 1. und 2. Chronikbuch, wir haben ja auch 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige. Das reicht doch eigentlich. Was kann es denn jetzt nochmals geben, was in 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige nicht drinsteht? Und allein das ist natürlich ein besonderes Phänomen, wie Gott durch seinen Geist diese Bibel so zusammengestellt hat, wie wir sie haben. Die ist nicht so linear, viereckig, wie wir sie vielleicht konzipiert hätten. Sie hat einen unwahrscheinlichen Reichtum, eine Vielfalt, auch eine Vielfalt an literarischen Möglichkeiten und Gestaltungsformen. Und unsere schöne, wichtige Aufgabe heute Abend ist erst einmal ganz grundsätzlich versuchen zu verstehen, was hat es eigentlich mit dem 1. und 2. Chronikbuch in unserer Bibel auf sich? Warum haben wir es überhaupt noch, wo wir doch, wie gesagt, historisch nicht so gut drauf sind, Namen eigentlich nicht brauchen und ansonsten mit dem 1., 2. Samuel, 1., 2. Könige schon mehr Geschichte als genug auf dem Buckel haben. Wenn wir mal ganz grundsätzlich anfangen, dann entdecken wir, dass der Heilige Geist tatsächlich, wenn wir das 1. und 2. Chronikbuch zusammennehmen, uns mal eben locker 65 Kapitel damit gibt. Das muss ja seinen Grund haben, das macht man nicht einmal eben so. Das heißt, 65 Kapitel sind da in einem großen Block da, denn ursprünglich, wir ahnen es schon, war das 1. und 2. Chronikbuch eine Einheit. Wir erleben die Trennung in zwei Bücher, noch nicht im Text des hebräischen Kanons, sondern wir erleben es insbesondere dann in der Septuaginta, also in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes. Man geht davon aus, dass es ganze pragmatische Gründe hat, dass es einfach handlicher war, was die Handschriften betraf, dieses Riesending von 65 Kapiteln da entsprechend zu teilen. Dann natürlich für uns auch hochinteressant, dass in unserer Bibel gehören ja die 1. und 2. Chronikbuch mit in den Geschichtstextraum. Da haben wir Mose, Josua, Richter, Ruth, Samuel, König, Chronik, Esra, Nehemia, Esther. Und dann ist bei uns der Geschichtsteil abgeschlossen. In der hebräischen Bibel sieht alles ganz anders aus. Da haben wir eben tatsächlich am Anfang den Pentateuch und dann im Verständnis der hebräischen Bibel kommen eben keine weiteren Geschichtsbücher, sondern Josua, Richter und danach 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige gehören zu den sogenannten vorderen Propheten. Also wichtig für uns, die laufen gar nicht unter der Überschrift Geschichte, Historie, wie sie bei uns laufen, sondern die laufen unter der Überschrift vordere Propheten. Logischerweise, wenn es vordere Propheten gibt, gibt es auch hintere Propheten. Und die hinteren Propheten, das sind sie, die sie schon kennen. Jesaja, Jeremia, Ezekiel, Daniel und so weiter. Das heißt, der prophetische Teil ist richtig groß. Und dieser Gedankengang ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass wir in der hebräischen Bibel, 1. und 2. Chronik, ganz am Schluss haben. Ganz am Schluss. Bei den Schriften, da taucht am Ende noch 1. und 2. Chronikbuch auf. Der Titel für diese beiden Bücher, die sind verschieden. Wir haben einmal den Titel vom Hebräischen her, da könnte man am besten übersetzen Begebenheit der Tage. Also diese Versuch, so eine Art Tagebuch sich vorzustellen. Das ist der eine Gedankengang. Ganz anders ist es dann in der Septuaginta, in der griechischen Übersetzung. In der griechischen Übersetzung, da bekommen diese beiden Bücher schon eine stärkere Deutung. Da werden sie nämlich genannt die Paralipomena. Und Paralipomena ist ein Ausdruck für das, was noch nicht gesagt ist. Also das Zusätzliche, das bisher Ausgelassene, das, was wir bisher übersprungen haben, das kommt jetzt. Da haben wir schon eine Ahnung, wo die Übersetzer der Septuaginta hingedacht haben, wenn sie diese beiden Bücher so genannt haben. Hieronymus, dann von der lateinischen Seite her, übersetzt dann mit Chronik und dann sind wir schon ganz nah bei dem, wie sie eben bei uns bekannt sind. Und nun ist natürlich die Frage, was sollen diese beiden Bücher mit ihren 65 Kapiteln? Ist es tatsächlich so, wie man eben tatsächlich von der Septuaginta her denken könnte? Es gibt noch mal eine Ergänzung von bisher nicht Gesagtem. Dann muss man mit einem Jein antworten. Denn ganz vieles, was im 1. und 2. Chronikbuch drinsteht, wissen wir wirklich schon. Also es ist nicht das noch nicht Gesagte oder das Übergangene, sondern wir wissen es schon. Die Namen der Könige, die auftauchen, wir kennen sie. Wir kennen einen Saul, wir kennen einen David, wir kennen einen Salomo. Und es wird von denen auch an vielen Stellen nicht unbedingt etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes mitgeteilt. Und natürlich die Namen von Adam anfangen kennen wir auch teilweise aus anderen Bereichen der Bibel. Also es ist nicht so, als ob alles, was im 1. und 2. Chronikbuch stünde, vollkommen neu ist. Aber es gibt tatsächlich Passagen, die wir im 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige nicht haben, nicht vorfinden. Wenn wir uns einmal auf die Besonderheiten konzentrieren, dann kommen wir natürlich dem Kern der Sache schneller nahe, nämlich, was ist denn das, was diese ersten Bücher kennzeichnet, 1. und 2. Chronike? Dann ist es einmal diese Namenslisten. Ja, das ist was Besonderes. Und die Namenslisten gehen von, wir hatten es ja gehabt, erstes Wort, von Anfang, von Adam bis in die babylonische Zeit. Und der zweite Teil, der ist natürlich jetzt uns in dem Zusammenhang des Verstehens dieser beiden Bücher besonders wichtig. Er geht bis in die babylonische Zeit. Wir haben ja bewusst, oder ich habe ja bewusst diese letzten beiden Verse lesen lassen, denn mit den letzten beiden Versen in 2. Chronik 36 wird ja das Zeitfenster uns bestimmt, in dem dieses 1. und 2. Chronikbuch stattfindet. Denn der Autor des Chronikbuchs kann ja sagen, im ersten Jahr des Kyros, des Königs von Persien, da natürlich springen wir auf ein ganz besonders wichtiges Datum, das Jahr 539, wo entsprechend tatsächlich der Großkönig Kyros dann dieses berühmte Kyros-Edikt erließ und die Juden in Etappen wieder zurückgegangen sind. Ein Teil der Juden wieder zurückgegangen ist aus der babylonischen Gefangenschaft. Wir kennen die bestimmten Wellen mit Zerubabel, dann mit Esra und dann die Nehemiah-Phase. Das kommt dann alles in dieser Zeit. Das heißt, alles, was im 1. und 2. Chronikbuch beschrieben ist, geht bis in die babylonische Zeit. Die ersten Leser sind die Leser, ganz wichtig, sind die Leser der nachbabylonischen Zeit. Die Leser der nachexilischen Zeit. Die haben dieses 1. und 2. Chronikbuch gelesen. Dazu kommt, dass nach der Tradition des Talmud der Autor des 1. und 2. Chronikbuchs Esra gewesen sein soll. Das ist mit Fragezeichen zu versehen, aber es ist insofern natürlich nachvollziehbar, dass es diese Überlegung gab, weil die letzten beiden Verse von 2. Chronik 36 und die ersten 2,5 Verse von Esra 1, die sind identisch. Es findet also eine Verlinkung statt zwischen dem Schluss aus dem 2. Chronikbuch und dem Start im Buch Esra. Für uns nett, weil in unseren Bibeln sind die Bücher unmittelbar zusammen. Das heißt, wenn ihr nachschaut, 2. Chronik 36, 22, 23 und Esra 1, 1 bis 2, bis 3a lest, entdeckt ihr tatsächlich, so wie Chronik aufhört, so fängt Esra an. Wir sind also in der berühmten nachexilischen Zeit. Die Namenslisten führen uns bis in die babylonische und dann eben die nachexilische Zeit. Das ist eine der Besonderheiten. Die zweite Besonderheit ist, es spielen im 1. und 2. Chronikbuch zwei Könige eine absolut dominante Rolle. Wir haben ja genug Könige. Im Nord- und Südreich haben wir ja Dutzende von Königen. Aber zwei fallen absolut aus dem Rahmen, nämlich David und Salomo. Die beiden werden breit dargestellt. Aber wiederum hochinteressant, viele Dinge von David und Salomo, die wir aus dem 1. und 2. Samuel und aus dem 1. Königbuch wissen, die sind für den Chronisten einfach nicht wichtig. Das heißt, er hat einen anderen Fokus. Der Heilige Geist lenkt den Chronisten anders als den Autor der Autoren vom 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige. Nämlich der Fokus bei David und Salomo liegt nicht auf den Schlachten, liegt nicht auf seiner Familie, liegt nicht auf Batseba, liegt nicht auf allem Möglichen, was man alles hätte berichten können, liegt doch nicht einmal auf der berühmten absalomischen Krise, sondern der Fokus, der absolute Fokus liegt auf dem Tempel. Das ist das Wichtigste. Das aller Wichtigste. 1. Chronikbuch, da haben wir den David und wir wissen ja, dass David noch gar keinen Tempel gebaut hat. Aber das 1. Chronikbuch stellt es schon so dar, dass alles auf den Tempelbau hinausführt. Wenn man das sich anschaut, ihr könnt ja ein bisschen blättern, dann merkt ihr tatsächlich, ab 11 sind wir dann in der David-Ära, 1. Chronik 11. Dann ist so ein ganz klein wenig Bericht und dann kommt schon das erste Wichtige. Kapitel 13, die Bundeslade. Kapitel 15, Bundeslade Teil 2. Kapitel 16, Aufstellung der Bundeslade. Wir sind schon immer noch in dem Bereich, jetzt geht's los. Und in Kapitel 17 wird dann schon das Haus Gottes, das davidische Haus bestimmt. Ab Kapitel 18 wird wird alles für den Tempelbau eingesammelt und dann tatsächlich in Kapitel 21, 1. Chronik 21, lässt der Chronist den David schon berichten, wie er den Tempelplatz gefunden hat und dann ab 22 ist eigentlich nur noch Tempel dran, wobei es noch gar keinen Tempel gibt. Aber alles, was David zur Tempelordnung, zum Tempel gesagt hat, wird in den Kapiteln 23, 22, 23, 24, 25, 26, 27 bis 28 uns beschrieben. Also wenn das kein Schwerpunkt ist, kann man auch niemandem mehr helfen. Und im 2. Chronikbuch beginnt dann sein Nachfolger, nämlich Salomo, mit dem entscheidenden Ereignis, nämlich er hat den Tempel jetzt zu bauen. Und nachdem das passiert ist, ist eigentlich alles Wichtige gesagt. Das Herzstück des Chronisten, aus der Perspektive des Chronisten, für das Volk Gottes ist der Tempel und das Geschehen im Tempel. Zweite große Besonderheit. Neben den Namenslisten und diesem Schwerpunkt Salomo, David und Tempel gibt es einen dritten Schwerpunkt. Und der dritte Schwerpunkt, der fällt natürlich ganz besonders auf. Nämlich, das Nordreich ist weg. Ja, natürlich sagen Sie, assyrische Wegführung, 720, alles klar. Nein, nein, das ist ganz weg. Es wird uns nur noch erzählt, nur noch in Anführungszeichen, dass die Reichsteilung gab und dann war Feierabend. Das heißt, ab dann wird komplett das Nordreich ausgeblendet. Das spielt keine Rolle mehr. Das macht er natürlich stutzig. Und im Fokus auf das Südreich, im Fokus auf Juda, David Salomo, und dann ein paar Exponenten, die aus dem Südreich besonders hervorgehoben werden. Also Könige, die eben eine besondere Position dann im 2. Chronikbuch bekommen. Namen, die uns natürlich bekannt sind. Das sind Namen, die wir immer wieder auch erwähnen, mit denen wir auch immer wieder unsere Erfahrung gemacht haben. Das sind Namen wie Josaphat. Das sind Namen wie Josia, Namen wie Joas und Namen wie Hiskia. Das sind diese Könige, zwei, drei weitere noch in etwas nachgeordneterer Stellung. Aber das sind die Könige, auf die der Fokus dann gelegt wird. Und Nordreich ist weg. Das ist schon stark gemacht. Das heißt, der Geist Gottes nimmt einen Autor, sei es Esra oder wen auch immer, und legt nun mit der Darstellung in 65 Kapiteln in unserem wahrnehmenden Verständnis den Fokus, lenkt er uns in eine ganz bestimmte Richtung. Wer 1. und 2. Chronikbuch liest, landet woanders als der, der 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige liest. Er soll woanders landen. Nicht, dass 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige falsch wäre. Oh, bitte, nicht. Sondern es ist der Geist Gottes, der die Schwerpunkte setzt. Und wenn wir 1. und 2. Chronik lesen, dann sollen wir natürlich woanders landen in unserem Verstehen. Wo sollen wir landen? Wir sollen in unserem Verständnis landen mit dem Volk Gottes in der nachexilischen Zeit. Wir stehen mit dem Volk Gottes in der nachexilischen Zeit. Diese nachexilische Zeit, die Zeit eines Esra, nehmen wir ihn mal als Leitfigur an, war die Zeit, wo Hoffnung aufkeimte nach dieser dramatischen Katastrophe. Was war denn das Schlimme der Katastrophe? Das Schlimme der babylonischen Katastrophe war ja, es war kein Staat mehr. Richtig. Ja, sie waren in der Gefangenschaft gelandet. Aber was war das Schlimmste vom Schlimmen? Die Zerstörung des Tempels. Es gab keinen Tempel. Dieses Herzstück, es gab es nicht mehr. Und wenn die Frage im Raum stand, wie konnte das passieren? Wie konnte es so weit kommen, dass wir als Gottesvolk kein staatliches Gebilde mehr sind, Nordreich schon lange nicht mehr und wir im Südreich auch nicht mehr? Wie konnte es passieren, dass wir weggeführt wurden in die babylonische Gefangenschaft? Wie konnte es passieren, dass tatsächlich der Tempel zerstört worden ist? Dann hat natürlich das 1. und 2. Chronikbuch eine ganz glasklare Antwort parat. Im Ausblenden des Nordreiches liegt die Antwort auf die Frage. Weil geschehen ist, was vor Gott keinen Bestand hat. Nordreich, Sie erinnern sich? Mit der Reichsteilung nach Salomo, Rehabiam im Südreich, Jerobiam im Nordreich, Kaum war diese Trennung vollzogen, kam Jerobeam der Erste im Nordreich auf diese verrückte, wahnsinnige Idee, sich loszulösen vom Herzstück des Gottesvolkes, vom Jerusalemer Tempel und seine beiden Heiligtümer im Norden aufzubauen, nämlich einerseits Bethel und zum anderen im noch weiter Norden in Dan. Und mit diesen beiden Heiligtümern im Norden war das Nordreich angezählt, bevor es richtig an den Start ging. Das konnte nicht gut gehen. Das Herzstück des Gottesvolkes ist der Gottesdienst, der in Jerusalem im Tempel stattfindet. Außerhalb dieses Zentralheiligtums, von dem alles ausgeht, kein Gottesdienst im alttestamentlichen Bundesvolk. Und die das Nordreich diese Linie verlassen hat, waren die raus. Die lebten ja noch Jahrhunderte und trotzdem waren sie raus. Und sie spielen jetzt in der weiteren Geschichte Gottes keine Rolle mehr. Gott kann sie mit dem Blick des Chronisten einfach ausblenden. Gelöscht, weg. Die ganzen Aktivitäten, Jerobeam und all die nach ihm kamen und die wir ja aus dem 1. und 2. Samuel, nein, aus dem 1. Könige dann insbesondere kennen und 2. Könige. Wir kennen sie alle, die ganzen Nordreichkönige. Sie spielen einfach keine Rolle. In der Geschichte Gottes sind sie ausgeblendet. Das ist natürlich eine harte, aber unglaublich griffige Botschaft. Wie sieht Gott die Geschichte seit Adam? Und dann sagst du, wo ist eigentlich das Nordreich? Gab es eine Geschichte des Nordreiches? Spielt das für Gott irgendeine Rolle? Merkt ihr den Blick? Der Blick, den der Chronist hat, ist nicht weiter geschichtsrelevant aus der Perspektive Gottes. Wow! Und jetzt laufen die in der Zeit des Esra wieder retour. Welche Frage stellt sich jeder halbwegs denkende Mensch? Wie können wir die Katastrophe, die uns, auch uns im Süden, aber insbesondere dem Nordreich widerfahren ist, wie können wir die verhindern? Das ist die Frage. Mit welcher Begründung, mit welcher Hoffnung stehen wir jetzt da und können vielleicht noch irgendwie sagen, es könnte bei uns anders sein, als bei denen, die vor der babylonischen Katastrophe unterwegs gewesen sind. Und diese Fragestellung ist natürlich auf der einen Seite bestimmt von einer riesengroßen Sorge. Von der riesengroßen Sorge. Und die ist ja auch berechtigt, dass das, was da einmal passiert ist, dass das Herzstück verloren gegangen ist und dass Gott sie in eine Gerichtszeit hineingeführt hat, dass das jetzt wiederum passiert und geschieht. Wir kennen ja diese Wahrnehmung, das ist ja nicht nur im christlichen Bereich, das ist im allgemein menschlichen Bereich der Fall, dass wir uns gegenseitig sagen, Dinge, aus denen ich nichts lerne, Geschichte, aus der ich nichts lerne, dann bin ich verdammt, sie noch einmal zu wiederholen. Und deswegen steht nun ein Mann wie Esra, der Schriftgelehrte, da und hat diesen nachexilischen Blick und sagt, Voraussetzung, absolute Voraussetzung, dass uns das Fiasko von damals nicht nochmal passiert, ist was? Eine massive Konzentration auf das Geschehen des Jerusalemer Tempels. Und wenn wir jetzt uns das reinschauen, Esra, wir haben es ja in den Bibelarbeiten mit Keshava Wolf jetzt schon Step by Step gegangen, dann entdecken wir doch, kaum waren die da. Mit dem ganzen maroden Sozialsystem und nichts lief richtig und alles hat nicht funktioniert. Aber was war das Allerwichtigste? Auf diesem Grundstück auf dem Tempelberg mit all seiner furchtbaren Zerstörung sehr schnell, sehr konsequent den Opferdienst wieder einführen, anzufangen in diesem vorläufigen System und an den Start zu gehen. Und Esra beschreibt ja, wie schmerzhaft es ist, dass das dann gleich wieder in Stocken geriet und dann hängen blieb und dann kam der ganze juristische Kram mit den Behörden und all dem, was dazu war. Und dann ging es weiter und tatsächlich, die durften tatsächlich dann im Jahr 515 diesen bescheidenen Jahr, aber immerhin den nachexilischen Tempel einweihen. Es gibt wieder ein Herzstück. Die nachexilische Welt sagt, wenn ihr die vorexilische Welt nicht nochmal wiederholen wollt, dann müsst ihr an der Stelle anders aufgestellt sein. Der Fehler der vorexilischen Zeit, siehe das Nordreich, was keine Rolle mehr spielt, war, dass zu dem Gott, Jahwe, und zu dem Dienst bei Gott Jahwe im Tempel noch eine weitere götzendienerische Parallelwelt aufgebaut wurde. Eindrücklich, sehr, sehr eindrücklich. Und jetzt noch der dritte Gedankengang, und dann fassen wir das Ganze in eine entsprechende Konsequenz rum, ist, dass jetzt von den ganzen Königen, die es ja jetzt im Süden auch gibt, nun ganz bestimmte Könige herausgenommen werden. Ganz bestimmte Namen werden besonders gestellt. Und diese Namen, die besonders gestellt werden, die also mehr Raum kriegen, sind jetzt genau die Namen, die innerhalb ihres Lebens eine ganz bestimmte Rolle gespielt haben. Wir kommen ja auf diese Personen. Aber unser normales Bibelverständnis und unsere normale Bibelkenntnis, die wir so miteinander haben, gibt uns ja schon bei diesen Namen eine Wegrichtung. Wenn wir einen Josaphat vor uns haben, dann sehen wir eben nicht nur die Abteilung mit Ahab, da taucht übrigens nebenbei gezwungenermaßen mal im Nordreich König auf, hilft ja nichts, aber ansonsten spielt er ja keine Rolle, sondern das, was bei Josaphat dann ganz besonders hervorgehoben wird, ist der Einsatz dieses levitischen katechetischen Systems. Das heißt, auch bei Josaphat wird betont, wie er in seinem ganzen Land organisiert hat, dass jetzt Teams mit dem Gesetz Gottes unterwegs sind und die Bevölkerung im Gesetz Gottes unterweisen. Wir würden sagen Katechese, Unterricht, Bibelunterricht pur. Josaphat hat also versucht, genau das, würde jetzt der Chronist sagen, zu tun, was absolut überlebensnotwendig ist. Nicht zu gucken, wie kriege ich noch mehr Soldaten, wie kann ich mein Reich erweitern, wie kann ich übrigens sowieso reicher werden, wie kriege ich noch mehr Frauen und was die ganzen üblichen Themen waren der Könige zur damaligen Zeit, sondern wie kann mein Land geistlich überleben? Und da ist Josaphat ein Modell, sagt, du musst katechetisch tätig sein. Oder wir haben den Nächsten, wir haben eben einen Joasch. Und dann ist in der Zeit, zur Zeit des Joasch, dieser Tempel in Jerusalem schon in die Jahre gekommen. Ja, wie das halt mal so ist, wenn so ein Bauwerk nicht nur Jahrzehnte, sondern Jahrhunderte auf dem Buckel hat. Dann braucht man Renovierungskosten. So, kein Mensch hatte Lust zu renovieren. Und tatsächlich, es gab das große Engagement, jetzt eine Tempelrenovation durchzubringen. Das heißt, nicht zu gucken, wie kriege ich meine eigene Paläste wieder auf Vordermann, sondern er hat sich genau an der Stelle engagiert. Oder dann in Hiskia. Das, was uns an Hiskia so fasziniert, ist ja genau dieses ganz bewusst auf diesen Gott Israel setzen, diesen Gott in Juda. Und als er in der größten Krise seines Lebens war, die Krise gegen Assyrerkönig, dann war er es, der ganz bewusst den Tempel aufgesucht hat. Und im Tempel dann zu Gott gegangen ist, beim zweiten Mal mit diesem berühmten Brief und dann vom Tempel her, sprich vom Propheten Jesaja, seine Antwort bekommen hat. Und klar, natürlich noch in besonderer Weise taucht dann Josia auf, dieser König, und zu der Zeit man dann beim großen Aufräumen im Tempel, Sperrmüll wurde entsorgt und sonstiges getan, die Bibel findet. Man denkt, das darf nicht wahr sein, aber es war so. Sie haben die Bibel wieder entdeckt. Merken wir, wie die Exponenten eine Aufgabe haben, nicht wie können wir uns weiter ausbreiten, sondern eine Aufgabe haben, wie können wir dieses Volk, wie können wir tatsächlich Juda geistlich am Laufen halten. Und die werden im zweiten Chronikbuch besonders hervorgehoben. Wir fassen zusammen. Und entdecken, aha, wir ahnen ein ganz klein wenig, wir fangen an zu ahnen, sagen wir es noch vorsichtiger, wir fangen an zu ahnen, was die Grundkonzeption des ersten und zweiten Chronikbuchs ist. Für eine Generation einer nachexilischen Zeit, wo der Autor des ersten und zweiten Chronikbuchs von dem Motiv, das Gott ihm gegeben hat, tief durchdrungen war, wir wollen nicht in die gleichen Fehler reinrauschen wie die vorexilische Zeit. Wie kommen wir in der nachexilischen Zeit auf einen anderen Dampfer? Wie kriegen wir eine andere Spur? Was ist jetzt nachexilisch wichtig? Das kann alles klein und einfach und schlicht sein und unaufgeregt. Das muss auch nicht das riesige Reich sein. Worauf kommt es tatsächlich an? Oder anders gefragt, was bleibt? Was bleibt? Es geht bei Adam los. Und Gott macht mit Adam und den folgenden Generationen seine Universalgeschichte. Und er macht ab Kapitel 12 seine ganz bestimmte Israel-Geschichte. Und das Ganze zieht er seine Heilsgeschichte durch. Und die spannende Frage für Menschen, die an Jesus Christus glauben, ist doch, wie bewertet Gott eigentlich meine Zeit? Wie bewertet Gott eigentlich meine Zeit? Wir leben da unsere Jahre und Jahrzehnte da so hin. Ich sag's mal ganz, ganz ein bisschen scharf und da kann man in aller Ruhe selber nachdenken. Was fällt wohl in der Perspektive Gottes aus meiner Biografie einfach raus? Wo wir denken, wow, wer bin ich, was hab ich, was tat ich? Und Gott sagt, da ist eigentlich eine lange, lange Leerstelle. Da war eigentlich nichts. War da was? Darf man das mal reflektieren und sich bewusst machen, was fällt denn da raus? Wie sehen für mich persönlich meine Lebensschwerpunkte aus? Wo würde ich sagen, das waren die Ecksteine meiner Biografie, das bleibt noch, wenn ich nicht mehr bin. Was ist das denn? Entsprechen meine Lebensschwerpunkte den Schwerpunkten Gottes? Sieht Gott das genauso? Oder würde Gott, wenn er nochmal neben 1. und 2. Samuel, 1. und 2. Könige, nochmal 1. und 2. Chronik bei mir anlegt, plötzlich da nicht ein paar Sachen einfach nicht mehr auftauchen? Ja, wir können es so sehen, natürlich dürfen wir es so sehen. Bei vielen Sachen sind wir froh, dass sie nicht mehr auftauchen. Das ist die eine Seite. Dass Dinge meines Lebens gedeckt sind durch das, was Jesus Christus für mich am Kreuz auf Golgatha getan hat. Ganz eindeutig. Ja. Erinnert euch diesen berühmten Satz von Thielige, die durchgrabenen Hände Jesu streichen meine Biografie durch. In dem Sinn, Halleluja, Amen, für die Leerstellen. Aber das ist ja hier nicht gemeint. So gemeint sind Passagen, wo jeder denkt, das war doch was, da war doch was. Da waren doch Könige, da waren doch Reiche, da ist doch was gelaufen. Und Gott sagt, aus meiner Sicht ist da nichts gelaufen. Ich habe da Bethel gesehen, ich habe das da in Heiligtum gesehen. Das habe ich gesehen. Das ist nichts. Und deswegen habe ich an der Stelle den Stecker gezogen. Das war nichts. Zeiten, wo Gott sagt, aus meiner Bewertungsskala genau das, was im Propheten Daniel dem letzten König des Babylonischen Reiches sagen muss, gewogen und zu leicht befunden. Und deswegen darf ich das mich fragen, wo läuft gerade bei mir Geschichte Gottes ab? Geschichte Gottes ab. Wo er mit mir seine Geschichte, die muss ja nicht groß sein, meine Güte, das wissen wir doch. Muss nicht pompös sein, nicht dramatisch sein, haben doch langsam dieses Darstellungssyndrom hinter uns. Das Wichtige ist doch, dass das Wesentliche, Bleibende, Gottgewollte geschieht. Dass wir da sind und das machen, das tun und das leben, wo Gott sagt, das bleibt. Bleibt es, was in seinem Namen, innerhalb seiner Herrschaft, seinem Reich geschieht. Das bleibt. Das bleibt. Das kann schlicht sein. Von niemandem beobachtet, aber das bleibt. Und deswegen will uns dieses 1. und 2. Chronikbuch dahin lenken, genau dahin lenken und achten. Wenn du Anteil haben willst an dieser weiteren Geschichte, Adam, Abraham und wie sie alle heißen, teilhaben willst an der Geschichte Gottes, dann muss das passieren, was auch in der Geschichte Gottes tatsächlich bleibt. Gottes Bewertung meiner gelebten Zeit, meiner Geschichte. Und niemand verbietet dir, euch, in mir, aus der Erkenntnis Konsequenzen zu ziehen. Niemand verbietet es. Zu sagen, ich muss doch jetzt nicht so bleiben, wie ich bin. Wenn ich merke, dass Passagen meines Lebens eigentlich Spreu sind, dann muss ich doch nicht weiter Spreu produzieren. Wenn ich den Eindruck habe, dass das ist nett, harmlos, doof oder sogar sündig, falsch, dann muss ich doch nicht weitermachen. Das heißt, solche Texte sind mir doch gegeben, damit meine Geschichte, je nach exilischer Zeit, anders läuft als die vorexilische Zeit. Wort Gottes, gegeben für die nachexilische Zeit, gegeben für uns, um einen anderen richtig guten Weg hinzukriegen. Das ist das eine. Und es sagt uns natürlich hier erst im zweiten Chronikbuch, das ist der zweite große Komplex, den wir heute Abend schon wahrnehmen und verstehen können, das Herzstück deines Lebens ist jetzt in der Sprache des Alten Testamentes der Tempel Gottes. Das Herzstück ist dieser Ort, an dem du deinem Gott begegnen kannst und an dem Gott dir begegnen kann. Ohne dieses Herzstück, in Vernachlässigung dieses Herzstücks, gehst du ein. Das ist wichtig. Das weiß man nicht automatisch. Das muss man gelehrt bekommen, das muss man erkennen und dann umsetzen in der Praxis. Denn das Gemeine ist, dass man eine gewisse Zeit lang recht gut ohne das Herzstück klarkommt. Irgendwie lebt man ja weiter. Die Tage, die Wochen, die Monate, die Jahre, die laufen. Und die haben im Nordreich da weiter Ding gemacht. Und irgendwann merkt man, es wird hohl, es ist nichts mehr da. Und deswegen konzentriert sich das erste und zweite Chronikbuch mit einer unglaublichen Intensität auf das Herzstück des Gottesvolkes, nämlich den Begegnungsort, den Begegnungsraum zwischen Gott und dem Glaubenden, dargestellt im Tempel. Und wie das dann eben gemacht wird, bringt etwas zum Ausdruck. Denn an der Stelle, wir kommen ja drauf, wird das erste Chronikbuch breit. Das wird eben nicht nur im Nebensatz en passant mal so gesagt und dann kümmerte sich David auch in der vorbereitenden Tempel und Salomo baute ihn, Punkt. Sondern Kapitel für Kapitel, für uns im heidenchristlichen Kontext, würde man sagen, jetzt rafft das doch ein bisschen zusammen. Streich doch mal ein paar Seiten durch. Ja? Ist doch viel zu breit. Und David sagt, ich kann gar nicht breit genug werden. Und wir erkennen etwas, das ist ja das, was wir von David wissen, wo sein Herz schlägt. Wo schlägt sein Herz? Und wir erkennen, je länger mit diesem Mann wir verbunden sind und mit ihm Geschichte machen, dass über viele Mist, was er auch fabriziert hat, das wissen wir alle miteinander, und über alle möglichen falschen Schwerpunktsetzungen und alle möglichen Dinge, die er tun musste, ist ganz eindeutig ein Herzthema bei David gab. Ein Herzthema. Und das Herzthema war die Beziehung zwischen ihm und seinem Gott. Das war sein Herzthema. Und deswegen ist der Tempel, das Ranholen der Bundeslade schon und dann das Vorbereiten des Tempels und das Finden des Tempelberges, des Tempelplatzes und die Architektur dafür und die Vorbereitung für einen Dienst, den er gar nicht mehr erleben konnte, weil er vorher gestorben ist. In all dem merkt man, das ist das Herzstück. Das Herzstück meines Lebens ist die Gemeinschaft, die ich haben darf mit Jesus Christus, meinem Herrn. Ihr seid berufen, 1. Korintherbrief. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft mit unserem Herrn Jesus Christus. Und bitte, nicht als Vorwurf, steht nur, sondern nur als Augenöffner. Und wir sagen, ja, das ist auch ein Thema. Kommt ab und an bei mir auch vor. Und dann sagt uns die Chronik, du wirst verschrumpeln. Du wirst eingehen. Du wirst wie eine lebendige Mumie aussehen. Das wird nichts werden. Wenn das Herzstück zwischen dir und deinem Gott nicht gepflegt wird, nicht lebt, nicht tatsächlich zum Herzstück wird, dann wird das sein Leben Auswirkungen haben. Und Sie wissen, wie schnell Menschen, auch die mit Christus ihren Weg gegangen sind, relativ geistlich vertrocknet daherkommen. Und deswegen gehört es tatsächlich zur Erkenntnis aus dem ersten und zweiten Chronik-Überblick. Ich will, ich muss, ich kann, ich darf mit meiner ganzen kleinen Persönlichkeit mich um dieses Herzstück zwischen mir und meinem Gott kümmern. Da ist aller Einsatz es wert. Aller Einsatz es wert, dass zwischen mir und meinem Jesus es dieses Herzstück gibt. Da gehört seine Gemeinde dazu, da gehört mein Bibellesen, da gehört mein Beten, mein ganzes geistiges Sein und Leben mit allem, was da ist, gehört mit dazu. Schritte des Gehorsams und der Treue und der Umkehr. Ich lebe mit der Mitte und die Mitte ist Jerusalem. In der Mitte von Jerusalem ist der Tempel und in diesem Tempel wohnt mein Gott, das ist das Herz. 1. und 2. Chronikbuch sagt, investiere in dieses geistliche Herz. Investiere in dieses geistliche Herz. Und ja, tatsächlich. Und dann diese eigentümlichen Glaubensmodelle. Das ist schon auffällig. Dass jetzt der Chronist unseren Blick lenkt. Wir würden fast sagen, wir werden geführt. Guck mal nicht zu den Assyrern, den Nordreichkönigen, sowieso unwichtig, spielt gar keine Rolle mehr. Und bei den Südreichkönigen wählen wir auch noch so ein bisschen aus. Ich hebe die besonders, die anderen, die hebe ich besonders hervor. Und die guck dir mal an. Wen sollst du dir angucken? Nicht die ganzen Nieten, davon gibt's genug, sondern guck dir jetzt mal die an, und die waren ja auch nicht vollkommen, aber es guck dir mal die an, die eine ganz bestimmte Profilierung gehabt haben. Darf ich doch? Darf ich doch? Ich darf es, darf mir Vorbilder nehmen. Ja, selbstverständlich. Wenn ich mir nicht aktiv Vorbilder nehme, habe ich ohne Aktivität meine Vorbilder. Und deswegen lenkt mich der Heilige Geist auf ganz bestimmte Vorbilder. Und dann lande ich eben bei Josaphat und bei Joasch und bei Hiskia und bei Josia und bei ähnlichen Kandidaten, die alle miteinander ein Doppelpaket im Blick hatten. Den Tempel und die dazugehörigen Worte Gottes. Wir kommen unter anderem ganz kurz noch zu sprechen auf diesen König Hiskia. Mit König Hiskia ist es ja so, ich denke, das wissen ganz viele von uns, dass sein Vater genau das Gegenteil war von ihm. Die absolute Katastrophe. Die absolute Katastrophe. Übrigens beruhigend, da gibt es so Generationssprünge. Ich muss nicht in denselben Latschen, die vorher schon falsch waren. Ja? Bewusster Ausstieg aus dem Fehlern der alten Generation. Traumhaft. Kausalketten werden erfrischend unterbrochen. Also auf jeden Fall, Ahas erdreistet sich in seiner geistlichen Dämlichkeit, das Herzstück Gottes nicht nur zu verunreinigen mit irgendwelchen Götzentempeln, sondern am Ende macht er den Tempel zu. Der schließt den. Man denkt, man ist im falschen Film. Er beendet also den geistlichen Herzschlag Judas. Gott hat ihn dann abgezogen, alles endet und dann kommt sein Sohn. So was macht er jetzt. Die berühmten ersten 100 Tage. Ja, die berühmten ersten 100 Tage. Man kann ja Verschiedenes machen in den ersten 100 Tagen der Regierung. Politischer Teil zu Ende. Also in den ersten 100 Tagen macht unser Hiskia eine Sache in Priorität zuallererst. Zuallererst muss ich jetzt mal den Schlüssel suchen und den Tempel aufmachen. Also Hiskia. Gibt noch Wichtigeres. Du musst erst mal gucken, wie die Finanzen sind. Und dann musst du schauen, welche Mitarbeiter du hast. Und dann guckst du mal nach, was die ersten 15 Projekte sind in der Außenpolitik, in der Innenpolitik. Und irgendwann kannst du dich auch mal um den Religionskram kümmern. Ich muss mich zuallererst darum kümmern, dass der geistliche Herzschlag wieder stattfindet. Das muss ich tun. Ja, aber in der Zeit kann ich, ja, tatsächlich, in der Zeit kann ich ja nichts anderes machen. Und jetzt bitte ich euch, jetzt bitte ich Sie, bitte prüft das doch. Habt ihr durch den zeitlichen Verlust des Engagements für den Herzschlag Gottes jemals schon dadurch tatsächlichen Verlust erlitten? Hat sich das in Anführungszeichen nicht rentiert? Hat sich das nicht gelohnt? Da, wo mein geistliches Leben wieder anfängt zu atmen, ich dem lebendigen Gott begegne, also, woran werde ich mich orientieren? Werde ich mich an den Krücken des Nordreiches orientieren, die verblasst sind im Spreu des Schredders des Gerichtes Gottes? Oder werde ich mich an den orientieren, die der alttestamentliche Chronist mir als Modelle vor Augen stellt und sagt, jetzt guck dir doch mal einen Josaphat an. Jetzt geh doch mal deinen Weg mit einem Joasch. Jetzt schau doch mal, wie ein Hiskia gelebt hat. Jetzt versuch doch mal mit einem Josia. Dann wird eine nachexilische Geschichte anders sein als die vorexilische Katastrophenlinie. Das ist das erste und zweite Chronikbuch. Und wenn wir mit dem Ding rangehen, dann landen wir eben nicht in, oh, die blöden Namen. Und, oh, was interessiert mich der Tempel? Und, hey, wo ist das Nordreich? Sondern begreifen wir, dass der Heilige Geist etwas ganz Wesentliches uns geschenkt hat. Andreas, achte darauf, dass in der Bewertung der Zeit die Frage von dir beantwortet wird. Wie bewertet Gott diese Zeit? Andreas, schau da drauf, dass das Herzstück deines Lebens das Herzstück bleibt. Und dass das Leben in der Beziehung mit Jesus Christus, das ist das Herzstück. Achte da drauf und zieh dir die Vorbilder rein, die aus meiner, der Sicht Gottes, von Belang und von Bedeutung sind, damit deine nachexilische Linie anders verläuft als die vorexilische Katastrophenlinie. Und so lesen wir miteinander das erste Chronikbuch. Ich bete. So verschieden, lebendiger Gott, diese 66 Bücher. So verschieden die Schwerpunktsetzungen deines Geistes, der der Autor der Schrift ist. So verschieden. Und jetzt danken wir dir dafür, dass wir auch diese wunderbaren, für uns manches Mal so fast unnötigen 65 Kapitel vor uns haben und staunend davor stehen, wie du unseren Geist lenkst. Und wir wollen nicht weiter Spreu produzieren, Herr. Zeig uns die Bewertung unserer Zeiten, dass das geschieht, was wirklich bleibt, weil es in dir geschehen ist. Und ja, Herr, wir wollen dir von Herzen dafür danken, dass du uns berufen hast zur Gemeinschaft, zur Beziehung mit dir und dass das das Herzstück unseres Lebens ist. Wir wollen es sehen, erkennen, pflegen und darin zu Hause sein. Und dann gib uns einen Blick für die Modelle, an denen wir Orientierung finden für unseren Weg. Herr, so wie die damals in der nachexilischen Zeit Orientierung brauchten, damit sie geistlich auf eine gute Spur kamen, so brauchen auch wir es für unsere Zeit, für unsere Biografien, für unseren Lebensabschnitt immer wieder. Schenk uns diese Sicht deines Geistes, die in diesen beiden Büchern uns begegnet. Wir danken dir. Amen.